Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Marketing Roadmap Podcast. Mein Name ist Fabian Arndt und in dieser Episode dreht sich alles um das spannende Thema Inbound Marketing. Zu Gast ist dieses Mal Jan Schulze-Siebert. Jan ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Inboundly und hat als Inbound Marketing Experte natürlich entsprechend viel zu diesem Thema zu sagen. In den kommenden 40 Minuten sprechen wir über Potenziale und Möglichkeiten, die Inbound Marketing Unternehmen bietet, über Anforderungen, über potenzielle Schwachstellen und über deren Lösungen. Jan gibt uns Einblick in seine typischen Vorgehensweisen. Wir betrachten verschiedene Content-Formate und Sales-Funnel-Temperaturen und beleuchten aktuelle Trends und Veränderungen. Legen wir los! Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich heute, Jan Schulze-Siebert zu Gast zu haben. Jan ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Inboundly und wir besprechen heute das Thema Inbound-Marketing. Jan, stell du dich doch sehr gerne erstmal kurz in deinen eigenen Worten vor.
Alles klar, vielen Dank für die Einladung erstmal vorweg. Genau, mein Name ist Jan Schulze-Siebert. Ich bin Gründer und Inhaber der Digitalagentur Inboundly. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden dabei, ihre Inbound-Marketing-Strategie aufzubauen, umzusetzen und das eben speziell auch mit dem All-in-One-Marketing-Tool Chimpify. Und das ist unsere Positionierung, die wir gewählt haben.
Ja, das klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du kannst uns gerne auch nochmal kurz erzählen, wie du denn zu Inboundly gekommen bist. Also wie war dein Werdegang?
Genau, angefangen hat's. Ich bin als Selbstständiger, als Freelancer im Bereich Blogging und Content gestartet, habe recht viel damals angeboten, hatte also so eine Art Bauchladen im Online-Marketing, habe gemerkt, dass das aber nicht so gut funktioniert und habe mich immer weiter spezialisiert. Genau, da bin ich dann aufs Thema Inbound-Marketing gestoßen, habe zu der Zeit auch angefangen, mit Chimpify selber zu arbeiten mit dem Tool. Habe dann, dadurch, dass ich mich selbst auf das Tool fokussiert habe, auch Kundenanfragen gekriegt, die auch das Tool nutzen wollten. Und da habe ich Schulungen gegeben für das Tool, habe Webseiten mit Chimpify erstellt, so als selbstständiger Marketingberater. Und jetzt seit diesem Jahr gibt es eben dann auch Inboundly als Digitalagentur, die im Endeffekt das Gleiche macht, was ich vorher als selbstständiger Marketingberater gemacht habe, nur jetzt eben eher mit dem Fokus als Agentur aufgestellt zu sein, um einfach weiter wachsen zu können, um das Know-how auf mehrere Personen noch zu verteilen und auch an größere Projekte zu kommen.
Das ist auch ein bisschen ähnlich, wie wir das bei den Web-Experts machen. Wir waren früher auch Freelancer-Dienstleister als Selbstständige. Und unter einem Agenturdach kann man einfach viel, viel besser und konkreter, konsequenter auftreten. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, richtig. Das war auch so der Gedanke gewesen, ja.
Dann lass uns doch direkt zum spannenden Thema Inbound-Marketing kommen. Wie definierst du denn Inbound-Marketing für dich? Also welche Medien, Maßnahmen und Kanäle gehören für dich letztendlich mit dazu?
Inbound-Marketing ist für mich das Marketing, bei dem man sich auf die Inhalte, auf den Mehrwert konzentriert. Die Interessenten und die Kunden kommen dann über diese Inhalte auf einen zu und werden auf dich aufmerksam. Das heißt, das Gegenstück, was dazu steht, ist das Outbound-Marketing. Macht mal Sinn, das dann auch gleich direkt zu erklären. Dabei geht es eher darum, dass man bei seinem Marketing mit Budget seine Message in den Markt reindrückt, genau, auf verschiedenen Kanälen dann auch eben Werbung schaltet und den User in seinem Moment erwischt, bei dem eigentlich nicht auf der Suche ist, sondern eher den User dann eigentlich bei seiner eigenen Beschäftigung, was er gerade macht, mit seiner Werbung dann eben stört. Das ist Outbound.
Ja, okay. Ich hatte im Vorfeld natürlich auch nochmal ein bisschen was über Inbound-Marketing gelesen, auch über aktuelle Diskussionen und hatte dort dann festgestellt, dass sich die Leute irgendwie nicht so wirklich einig darüber werden, wie sie jetzt zum Beispiel die bezahlte Suche über Google Ads, also gerade den Suchmaschinen-Marketing-Bereich, wie der gewertet werden soll. Mhm. Also für dich persönlich würde Google Ads jetzt ganz klar zum Outbound-Marketing zählen?
Nee. Google Ads würde ich zum Inbound-Marketing zählen. Also da ist bei mir auch so ein Wandel gewesen. Anfangs habe ich auch Inbound eher nur das Organische dazu gezählt. und habe eigentlich versucht, mit Inbound-Marketing wirklich total kostengünstig beziehungsweise eigentlich ja ohne Marketing-Budget ja Reichweite aufzubauen und Kunden zu akquirieren. Mittlerweile sehe ich es eigentlich allerdings anders. Dadurch, dass du halt versuchst, dich mit deinen Inhalten dort zu positionieren, wo Leute nach Lösungen suchen und ihre Probleme halt gelöst haben wollen, ist beim Inbound-Marketing musst du dich ja dort überall positionieren, wo die Leute nach dir suchen. Mhm. Jetzt Google Ads ist natürlich das klasse oder ein super Beispiel. Du bist in der Google-Suche und die Leute suchen ja nach etwas, weil sie ein Problem lösen wollen, weil sie Herausforderungen haben, die sie alleine nicht meistern können, weil sie Input brauchen. Und deswegen sehe ich Google Ads eigentlich als einen ja, Inbound-Kanal, weil du dich halt einfach dort positionieren kannst, wo die Leute suchen.
Das ist eine sehr, sehr spannende Definition und da ist mir dann gerade auch so bewusst geworden, dass man Google Ads vielleicht auch nochmal zweigeteilt sehen sollte, nämlich einmal das Google-Suchnetzwerk und das Display-Netzwerk. Weil man sich im Display-Netzwerk ja auf anderen Webseiten ja positioniert und vorher keine explizite User-Suchanfrage ausgelöst wurde.
Stimmt, guter Punkt. Das heißt, eigentlich ist Google Ads dann je nach Netzwerk oder je nach so das Suchnetzwerk und das Display-Netzwerk, eins ist Inbound, das andere ist Outbound.
Und weil du gerade schon gesagt hattest, ich habe auf meinem Zettel noch die Frage stehen, wie sich die Definition von Inbound-Marketing im Laufe der letzten Jahre verändert hat. Und du meintest ja gerade selbst schon, dass sich ja deine Definition ebenfalls angepasst hat. Wie hat sich denn die Definition von Inbound-Marketing im Laufe der letzten Jahre verändert?
Ja, ich kann es jetzt so für mich persönlich sagen. Da war es wirklich, dass ich Inbound-Marketing als organische Maßnahme eigentlich definiert habe. Und jetzt ist so die Veränderung, dass es doch wichtig ist, dass man auch Marketingbudget in die Hand nimmt und versucht auch die Kanäle zu bespielen, wo man sich mit der Zielgruppe, wo man die Zielgruppe eben erreicht. Das heißt, es kann Google Ads sein, das können aber auch irgendwelche Fachportale sein. Also das ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel, wenn du ein Handwerker bist, dann gehört es eigentlich auch dazu, dass du auf sowas wie MyHammer oder anderen Fachportalen platziert bist, auch wenn du dafür dann eben Geld ausgeben musst. Ich glaube, dieses, dass du es eher so siehst, dass du deine Zielgruppe auf verschiedenen Portalen abholen musst, das ist, glaube ich, so der Wandel, der immer mehr jetzt dazugekommen ist.
Ja, ich glaube, die komplette Notwendigkeit von verschiedenen Touchpoints, also dass man wirklich crossmedial aufgestellt sein muss, um den User auf verschiedensten Kanälen zu erreichen, das ist wirklich ja so eins der Learning, den viele Marketingverantwortliche in den letzten Jahren gezogen haben.
Ja, genau, würde ich auch sagen.
Du meintest im Vorgespräch ja, dass Inbound-Marketing nicht das Heilmittel schlechthin ist. Was meintest du damit genau?
Ja, das habe ich so gesagt. Da definiere oder sehe ich eigentlich so zwei Lager. Also die einen Marketer, die sagen, ja, ich habe hier die beste Strategie, wie man sechsstellig Umsätze macht. Ja, gibt halt so diesen Funnel vor, dass man über Facebook Ads oder andere Strategien dann schnell Geld investiert und dann auf jeden Fall unten auch wieder so viel rauszieht, dass man Gewinne macht. Das ist so das eine. Jetzt komme ich daher und sage, Inbound-Marketing ist wichtig oder fast viel wichtiger, weil du damit halt einfach nachhaltig deine Inhalte schaffst und einfach für ein langfristiges Wachstum die Grundlagen legst. Genau in diesem Vergleich von diesem kurzfristigen, von den anderen Marketern und was ich sage, ist eher langfristig, würde ich sagen, ist meine langfristige Methode jetzt auch nicht das Allheilmittel, mit dem oder auf das nur zu setzen ist, sondern ich finde, dass du beim Marketing einfach ganzheitlich denken musst. Genau, dann ist die Grundlage, das Inbound-Marketing ist wichtig, weil du dich damit als Experte einfach auch positionieren kannst. Aber so andere Strategien über Facebook und über andere Kanäle sind natürlich auch wichtig und müssen für jeden Kunden einfach selbst ausgetestet werden. Und ich glaube, so dieses Zusammenspiel im Marketing-Mix, das ist es dann einfach, ja, um sich gut aufzustellen.
Ja, ich glaube auch, dass man ja einfach verschiedene Multiplikatoreffekte auch hat. Also du wirst auf Facebook gesehen, das bringt dir wiederum Traffic für deine eigene Webseite. Dort lernen die Leute dann deine Expertise kennen, beziehungsweise sehen deine geilen Inhalte und tragen sich in deine Newsletterliste ein. Und ja, so wird dann langsam ein Kreis raus aus diesen ganzen, aus den ganzen Marketingbestrebungen.
Genau, richtig. Und wenn halt an einer Stelle was fehlt, wie zum Beispiel du hast keine Inhalte, mit denen du dich als Experte positionieren kannst oder du sammelst keine E-Mail-Adressen, dann verschenkst du Potenzial, weil du es einfach nicht nutzt und weil du zu wenige Touchpoints dann anbietest.
Stichwort Inhalte erstellen. Wie läuft die Content-Erstellung denn typischerweise bei dir ab? Also wie gehst du konkret vor?
Also Content würde ich immer sehr SEO-orientiert ausrichten. Das heißt, es fängt natürlich dann auch mit einer Keyword-Recherche an, die Marktrecherche, was gibt es für anderen Content überhaupt, um dann daraus zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach noch viel besseren Content erschaffen, der für meine Zielgruppe, für dieses spezielle Keyword dann das Richtige ist. Das ist so der erste Schritt, die Herangehensweise. Das heißt, beim Inbound-Marketing steckt auch viel mit SEO-Know-how auf jeden Fall drin, dass du deine Inhalte einfach auch langfristig dann ausrichtest.
Wie gehst du an die Zielgruppenbestimmung heran? Also, oder wie ermittelst du die Interessen deiner Zielgruppe? Gehst du da ausschließlich Keyword-basiert vor oder erschaffst du Buyer-Personas und Avatare letztendlich?
Ja, genau. Die Stichwort Buyer-Persona, das ist sehr wichtig, gehört mit dazu. Meine Herangehensweise ist so, dass man eine Buyer-Persona aufstellt, schon recht gut definiert, wie diese Zielkunde jetzt am Ende dann ausschauen könnte, mit seinen Eigenschaften auch. Aber eben auch, was ganz, ganz wichtig ist, was für Probleme und Herausforderungen er hat und was für Wünsche und welche Motivation ihn eigentlich antreibt. Das sind ganz wichtige Punkte, die man auf jeden Fall bei der Buyer-Persona dann mit aufnehmen muss. Daraus lassen sich dann wieder auch Keywords rausziehen und verschiedene Themen herausziehen, über die es dann Sinn macht, auch Content zu erstellen. Genau, so ist eigentlich die Herangehensweise, dass du wirklich dir überlegst, Buyer Persona, was sind Probleme, Herausforderungen, um dann auch wieder zu sagen, okay, für diese Probleme und Herausforderungen kann ich Lösungen schaffen und da wird nach folgenden Keywords dann gesucht und deswegen muss ich über diese Keywords auch Content liefern und das kann dann in verschiedenen Content-Formen ja auch sein.
Genau, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, die ich mir im Vorhinein gestellt habe. Wie entscheidest du dich für ein konkretes Format? Also es macht ja einen immensen Unterschied, ob du jetzt eine Checkliste anbietest oder eine Infografik erstellst oder einen Podcast zu dem Thema anbietest.
Ja, da würde ich auch auf den Zielkunden wieder eingehen. Ja, sich überlegen, wie konsumiert denn jetzt meine Buyer-Persona die Inhalte am ehesten? Das ist so die erste Überlegung. Und die zweite Überlegung ist natürlich, was sind denn meine persönlichen Stärken, wie ich jetzt am besten Inhalte erschaffen kann. Das heißt, schreibe ich gerne Texte oder bin ich fürs Video geeignet und mache dann eine super Show und das ist mir nicht unangenehm, sondern ich mache das gerne. Oder eben auch der Podcast, kann ich gut sprechen und wie schaut das Ganze da aus? Das sind so Überlegungen, die man sich machen sollte, wenn es jetzt ums Content-Format dann geht. Wenn du jetzt das Ganze abgibst, dann musst du natürlich eher überlegen, wie konsumiert denn meine Zielgruppe eigentlich die Inhalte. Danach ja, wählst du das eigentlich aus. Beziehungsweise unsere Strategie ist so, dass wir Content recyceln beziehungsweise Content einfach mehrfach verwenden. Wenn du jetzt eine ausführliche Content-Recherche gemacht hast zu einem Thema, dazu dann einen Blogartikel geschrieben hast, ein Problem damit gelöst hast, dann bietet es sich ja natürlich an, dass du sagst, ich mache dazu jetzt auch noch ein Video und erzähle oder mache ein Animationsvideo über die Inhalte, die der Blogartikel auch schon enthält. Das heißt, du sprichst einfach eine Zielgruppe an, die sich für das gleiche Problem interessiert, aber lieber ein Video schauen möchte, als einen langen Text lesen möchte. Und das alles aus deiner einen Content-Recherche raus. Das heißt, für dich ist es gar nicht so viel mehr Aufwand, aber am Ende bietest du dem Interessenten doppelten Nutzen an in Form von verschiedenen Content.
Gibt es etwas, was du als breiteste Basis dafür bewusst wählst? Also was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen könnte, weil ich gerade an einem Google Ads Handbuch schreibe, das Buch als Ausgangsgrundlage zu nehmen. Aus dem Buch heraus könnte man ein Hörbuch machen, also das Ganze auch nochmal als Audiodatei zur Verfügung stellen. Man könnte das Ganze auch auf Präsentationsfolien herunterkürzen und als Webinar oder als Videokurs anbieten. Man könnte es auch zerstückeln und im E-Mail-Marketing letztendlich als folgenweise anbieten oder man könnte es noch weiter herunterkürzen für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, für Checklisten oder für Infografiken.
Das ist ja schon eine ziemlich geile Herangehensweise, ja, vom großen Ganzen alles runterzubrechen. Also bei dir ist dann halt erstmal so die Sache, dass du jetzt das ganze Buch erstmal schreiben musst und erstmal lange dran arbeitest, würde ich mal sagen, bevor du die Einzelcontent-Teile verteilen kannst.
Ja, aber das Prinzip, das lässt sich ja letztendlich auch auf kürzere Blogartikel anwenden. Genau. Oder wenn man sagt, man nimmt jetzt nur zum Beispiel den Google Ads Editor aus diesem Buch heraus und beschäftigt sich nur mit dem, mit den Best Practices dafür zum Beispiel.
Ne, genau, also für kürzere Sachen, damit würde ich halt anfangen, dass du erstmal sagst, okay, ich schreibe mir einen Blogartikel, löst da erstmal das Problem, weil du darüber natürlich dann auch über die Google-Suche langfristig wieder die Interessenten gewinnst, die sich für dein Thema dann auch interessieren. Und diesen Blogartikel, den kannst du dann wieder für andere Contentformen nutzen, beziehungsweise kannst auch eine Infografik aus den Inhalten machen und die dann auch über Pinterest wieder teilen und so. Wenn du dann ihr sagst, jetzt hast du 10 Blogartikel, dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass du die 10 Blogartikel in einer bisschen abgewandelten Form auch zu einem E-Book zusammenfasst, zum Beispiel. Heißt, du musst die ja nicht 1:1 ins E-Book reinpacken, aber ja, wenn du die Übergänge schön schaffst oder so und die Struktur anpasst, dann, glaube ich, kannst du aus diesen Einzelcontent-Teilen einfach einen sehr guten exklusiven Content als E-Book machen und das auch wieder ja als Lead-Magnet zum Beispiel über deinen Blog oder über deine Webseite auch anbieten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du aus Content viel mehr Contentformen dann rausholst.
Ja, mega, mega spannend auf jeden Fall. Weil du gerade Leadmagneten erwähnt hast, um nochmal auf die Veränderungen in den letzten Jahren zu sprechen zu kommen. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass Leadmagneten heutzutage nicht mehr so gut funktionieren, wie es noch vor 2 Jahren der Fall war, weil mittlerweile jeder Pop-ups auf seinen Webseiten eingebaut hat und versucht natürlich E-Mail-Adressen zu sammeln. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung des Ganzen? Also welche Formate werden in der Zukunft bedeutend sein? Welche sind es gerade noch und welche haben deiner Meinung nach ausgedient?
Ich würde auch sagen, dass es schwieriger geworden ist, beziehungsweise eigentlich eher zum Standard geworden ist. Also du musst jetzt fast nicht mehr herkommen und sagen, ich habe einen Newsletter, trag dich doch mal dafür ein. Dann stellt sich doch jeder erstmal die Frage, was habe ich denn davon? Das heißt, du musst schon versuchen, ja, deinen Newsletter, deine E-Mail-Kontaktliste so attraktiv wie möglich zu machen, dass sich die Leute auch eintragen. Je nach Branche muss man jetzt überlegen, was man jetzt Neues oder machen kann oder wie man einfach den kostenlosen Lead anpreist. Genau, auf Inbound-Lead sind wir da jetzt gerade in der Testphase drin, dass wir eher in Use Cases denken, in exklusiven Use Cases, wo genau wir eigentlich unsere Kundenprojekte mit der Zustimmung natürlich von den Kunden sehr ausführlich aufgelistet haben und da sehr deutliche Insights geben, was denn die Learnings aus diesen Projekten waren, sodass man halt von anderen Kundenprojekten wieder lernen kann. Das ist jetzt hier so ein Versuch, den wir da mal testen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Formate, die man ausprobieren kann. Man kann auch eher halt in Videoformaten denken und auch Videokurse, kurze Videokurse anbieten. Es muss, glaube ich, einfach zur Zielgruppe wieder passen und wirklich einen hohen Mehrwert liefern, sodass es sich lohnt, dass man sich da auch mit der E-Mail-Adresse einträgt.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Was ich denke, man sollte halt auch einfach nach wie vor verschiedene Formate testen. Gerade wenn man das nochmal zurückführt, jetzt eben auf die Content Creation oder beziehungsweise die Verwendung, die mehrfache Verwendung von Content. Ja, dort einfach Formate auch gegeneinander laufen lassen, was denn jetzt bei den Usern am besten ankommt. Was man, glaube ich, relativ kostengünstig und effizient auch hinbekommt.
Genau. Ja, ich würde sagen, da gibt es auch so eine ganz gute Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt über den Lead-Magneten nachdenkt, ja, kann man ja erstmal 3 Landing-Pages machen, wo man den Lead-Magneten jetzt anbietet, auch wenn es den noch gar nicht gibt. Und dann schickt man erstmal Facebook-Traffic zum Beispiel drauf, den man einkauft. Ich glaube, da kann man dann für recht wenig Budget schon eine ganz gute Richtung herausfinden, für welchen Lead-Magneten sich die Leute eher eintragen. Und darüber kann man dann eben austesten, was man dann für einen Lead-Magneten einfach produziert und anbieten möchte.
Das führt mich auch wunderbar zur nächsten Frage, nämlich dazu, ob du darauf vertraust, dass dein Content ausreichend stark genug ist, um sich selbst zu verbreiten, oder ob du zusätzlich bezahlte Werbung nutzt, um Traffic zu erzeugen. Und aus deinen Worten habe ich ja jetzt gerade schon herausgehört, dass du durchaus auch bezahlte Werbung nutzt.
Ja, doch, aktuell, wir haben schon Kampagnen am Laufen, die mit Remarketing dann eigentlich die User nochmal ansprechen, einfach um mehr Touchpoints zu schaffen. Mhm. Den Erstkontakt, den kaufen wir aktuell jetzt noch nicht ein, also wenn jetzt mit Inbound Lead zum Beispiel, weil wir da einfach über andere Content-Formate noch ja uns besser und uns ausreichend positionieren können und noch ja eigentlich daran arbeiten, dass wirklich der Prozess im Hintergrund auch dann steht, um zu sagen, okay, jetzt holen wir uns ganz viel Traffic auf die Webseite, der dann wieder Leads wird und so weiter. Genau, da muss man für sich selber nochmal feststellen, an welcher Stufe steht man dann jetzt eigentlich und macht es jetzt schon Sinn, wirklich Ads und Budget zu schalten oder müssen wir erst noch an unserem Prozess oder unserem Auftritt, unserer Webseite noch ein bisschen was verändern oder nochmal austesten, bevor wir dann wirklich mit höherem Budget auch Traffic einkaufen?
Du bist ja selbst auch relativ umtriebig, was Gastartikel oder Interviews auf Online-Kongressen angeht oder dich jetzt zum Beispiel hier im Podcast zu haben. Welche Content-Formate nutzt ihr denn für euch, also für Inboundly?
Ja, das ist auf jeden Fall das Format von Gastartikel und eigentlich Podcast-Interviews. So die zwei Sachen sind es eigentlich, ja, um bei deiner Zielgruppe, aber auf anderen Kanälen aufzutreten. Natürlich muss man erstmal seine Hausaufgaben machen, seine eigene Webseite, Plattform so aufbauen, dass wenn Traffic draufkommt, Interessenten draufkommen, die ja eine schöne Webseite, eine Expertise sehen, dann am besten auch Kontaktdaten abgeben und bleiben. Und ja, weitere Möglichkeiten wären da noch, dass man halt auch über YouTube oder über andere E-Mail-Newsletter geht oder halt eben so die Fachportale. Das machen wir jetzt noch nicht, aber ich glaube, das wären eigentlich ganz gute Möglichkeiten, um sich auch weiter dann dort zu platzieren und positionieren, wo die Zielgruppe dann einfach ist. Da muss man, glaube ich, auch einfach mal über den Tellerrand hinausdenken und schauen.
Wie platzierst du denn deinen Content oder beziehungsweise wie fragst du Gastartikel an?
Ich mache mir schon ziemlich klar Gedanken, was mein Content jetzt den Lesern von der Plattform, wo ich gern schreiben möchte, eigentlich für den Nutzen bringen kann. Das heißt, ich gehe schon, ich schreibe jetzt nicht einfach planlos an, hey, kann ich mal einen Gastartikel schreiben, sondern ich lese die Webseite oder das Online-Magazin selber erstmal durch, schaue, wie schreiben die ihre Artikel, für welche Zielgruppe, ist das auch meine Zielgruppe, schaue auch, über welche Themen schreiben sie und überlege mir dann eigentlich schon einen recht konkreten Themenvorschlag, wo ich sage, hey, eure Leser könnte doch dieses Thema jetzt auch interessieren, das habt ihr noch gar nicht abgedeckt, da habe ich, ja, folgende Qualifikationen und könnte darüber was schreiben. Und dann kommt halt meistens zurück, dass es auf keinen Fall werblich sein darf und der Mehrwert muss im Vordergrund stehen. Und das ist ja genau das, was ich auch damit sage und eigentlich schon direkt anbiete. Das heißt, die bestätigen eigentlich nur nochmal das, was ich eh schon angeboten habe. Und deswegen, genau, wenn ich Gastartikel anfrage, kriege ich eigentlich zu einer hohen Prozentzahl auch eine Zusage. Was ich da vielleicht noch ergänzen würde, genau, also das Backlink-Aufbau versucht man dadurch ja auch zu betreiben. Wenn es an der Stelle passt, dann mache ich das schon. Allerdings habe ich auch Gastartikel geschrieben, wo ich jetzt so im Artikel überhaupt keine Backlinks gesetzt habe, sondern eigentlich nur als Autor da zu sehen bin. Also ich glaube, dass das halt einfach meine Reputation im Internet auch wieder vergrößert und jemand, der sich den Aufwand macht und schaut, wer ist denn der Autor und googelt den Autor und findet dich darüber wieder. Das sind auch sehr qualifizierte Interessenten dann eigentlich. Und deswegen, ja, muss man eigentlich so die Chancen mitnehmen und auch, wenn es keine Backlinks dafür gibt, Gastartikel schreiben und einfach so seine Reputation und seine Sichtbarkeit im Netz einfach aufbauen.
Ja, das macht Sinn. Inwiefern unterscheidest du denn zwischen Keywords, die du für eigene Artikel verwendest und zwischen Keywords, die du für Gastartikel verwendest? Das fände ich nochmal sehr, sehr spannend.
Sehr spannende Frage.
Hand aufs Herz, lieber Jan.
Ich würde sagen, die Themen, die ich mir für Gastartikel aussuche, sind nicht so stark SEO-optimiert wie meine eigenen Artikel, aber sind dadurch dann einfach viel stärker auf den Kunden und auf den Leser eben ausgerichtet. Genau, ich versuche wirklich sehr intensiv auf den Leser dann einzugehen, auf den Nutzen für den Leser. Und nicht so sehr die SEO-Richtlinie im Auge zu haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich sie gar nicht SEO optimiere, sondern die gehen dann schon auch nach oben. Ist ja für mich auch was Positives, wenn mein Beitrag von einem anderen Blog jetzt oben rankt und ich der Autor bin, dann ist das natürlich auch wieder was Gutes. Genau, würde ich sagen, sollte man da gar nicht so große Abstriche machen, aber vielleicht so die super Money-Keywords oder halt die Keywords, die dich als Experten wirklich voranbringen, die sollte man vielleicht doch eher für seinen eigenen Blog dann aufheben.
Ja, ich glaube, das wird auch jeder so handhaben. Und was, glaube ich, auch sehr viel Sinn machen könnte, einfach nach Keywords zu suchen, die um das Hauptkeyword herum positioniert sind. Also wie Christian Heffner das im Podcast über Happy Coffee erzählt hatte, dass er eben nicht nur jetzt über Kaffeerösten etc. schreibt, sondern auch über die beste Filterkaffeemaschine, die beste French Press etc. Also Sachen, die rund um das Hauptthema Kaffee positioniert sind.
Ja.
Lass uns direkt nochmal zum nächsten größeren Punkt switchen, nämlich die Einstellung von Unternehmen in Deutschland zum Thema Inbound-Marketing. Was mich dabei besonders interessieren würde, wie weit sind Unternehmen in Deutschland in ihrem Denkprozess und sehen sie Content mittlerweile als langfristiges Asset an?
Also die Unternehmen, die jetzt uns finden und mit uns in Kontakt treten, die sehen das schon als langfristiges Asset. Ist aber wahrscheinlich auch daher geschuldet, dass ja sie durch unseren Content, den wir eben schon verbreiten, für dieses Thema eben sensibilisiert sind und darauf vorbereitet sind, was sie erwartet und wie die Vorgehensweise eigentlich ist. Ich würde sagen, dadurch, dass ich ja oder über Facebook-Gruppen, in denen ich so drin bin, wo es auch um Unternehmertum etc. geht, würde ich sagen, da spüre ich, dass nicht alle auf diese Langfristigkeit setzen und eben dieser Gedanke von den schnellen Strategien, über die man Kunden gewinnt und Reichweite gewinnt und damit einfach Geld verdient im Internet, dass da doch noch ein sehr großer Teil dran hängt und eigentlich drauf setzen möchte, schnell ans Ziel zu kommen. Langfristig am Markt bestehen willst, wird es die gar nicht so geben. Weil irgendwann, wenn dir das Geld ausgeht und dein Marketing war nichts, deine Anzeigen, dann bist du halt, musst du halt einstampfen. Und wenn du den Content schaffst, dann kannst du darüber halt organisch, aber dafür etwas langsamer wachsen.
Hast du eine Art Elevator-Pitch, um Inbound-Marketing bei Unternehmen zu pitchen, die skeptisch sind?
Genau, dass du zum einen einfach Expertise aufbaust, mehr Vertrauen aufbaust, oder als eins, könnte man als zwei sehen. Und dass du einfach mittel- bis langfristig qualifizierten Interessenten gewinnst.
Ja, ich glaube halt eben genau der Punkt, dass Content nicht wieder verschwindet, aber sobald du deine Facebook-Kampagne oder deine Google-Ads-Kampagnen pausiert hast, bist du halt weg vom Fenster sozusagen. Und der Content und das, was du dir aufgebaut hast, der bleibt halt erstmal eine gewisse Zeit.
Genau. Sei es, dass du halt kein Budget mehr für die Kampagnen hast oder weil Facebook jetzt einfach dein Werbekonto einfach mal schließt oder so, dann bist du ja auch raus.
Also, richtig.
Aus welchem Grund auch immer die es machen oder halt irgendwas anpassen, hast du einfach die schlechteren Karten, wenn du da wirklich langfristig drauf setzt und dann größere Mitarbeiter davon auch bezahlen musst, dann ist das natürlich schon schwierig.
Ja, es ist halt auch immer die Gefahr, wenn man einen Kanal stark bespielt und die anderen vernachlässigt, also sein komplettes Pferd auf Facebook setzt oder als Online- oder als Produktvertreiber, Produkthersteller auf Amazon und Facebook ändert etwas, Google ändert etwas, Amazon ändert etwas und deine Listings sind in Gefahr. Ja, sehe ich immer als äußerst riskant an, sich wirklich auf einen der Big Player zu verlassen und alles darauf zu setzen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Diversifikation von verschiedenen Kanälen etc.
Ja. Würde ich auch sagen, dass sowas wie ein starkes Netzwerk auch mit dazugehört. Weil wenn jetzt die Online-Kanäle doch alle wegbrechen, dann brauchst du einfach auch ein starkes Netzwerk. Und dann ist es eigentlich ja auch ein guter Kanal, dass du über Netzwerktreffen, wo deine Zielgruppe sich eigentlich auch bewegt, auch gehst und halt dort auch für Marketing sorgst.
Nochmal zu deiner Arbeit mit Inboundly. Wenn du für ein Unternehmen arbeitest, was machst du bzw. was macht ihr und was muss das Unternehmen liefern?
So die klassische Zusammenarbeit bei uns ist vom Einstieg, dass die Leute erstmal nochmal eine Beratung brauchen, die Unternehmen, zum Thema Inbound-Marketing, sodass einfach Unternehmen, Entscheider mit dem gleichen Know-how abgeholt sind, um Entscheidungen zu treffen, welche Strategie sie denn jetzt machen sollen. Das ist so ein Einstieg, wie man die Unternehmen abholen kann. Bisschen, wenn sich die Zusammenarbeit dann weiterentwickelt, ist halt eine Webseite entweder zu Chimpify umzuziehen oder einen neuen Website-Relaunch in Chimpify zu machen und dabei das komplette Website- und Marketing-Tool Chimpify eben auch einzurichten, also mit allen Content-Seiten, mit E-Mail, mit Opt-in-Formularen für die Kontaktdaten, den Newsletter und automatisierte E-Mail-Sequenzen einrichten, Social-Media-Automatisierungen eventuell auch einrichten und anpassen. Das sind alles so Funktionen, die bietet das Tool eben an. Das sind alles wichtige Werkzeuge, die du fürs Inbound-Marketing eben benötigst, um die Strategie so umzusetzen. da begleiten wir bzw. übernehmen diesen Prozess, diese Einrichtung, sodass wir am Ende dann auch die Webseite so übergeben können, dass das Unternehmen damit auch selbst arbeiten kann. Was das Unternehmen dann liefern muss, ist eigentlich, wenn es im Bereich Webdesign geht, dass sie auch Ideen von ihrer Seite aus liefern, wie sie sich gerne auch präsentieren wollen, weil die Webseite muss einfach auch das Unternehmen so präsentieren, wie sie es gern wollen, wie sie dastehen wollen. Das heißt, da muss Inspiration geliefert werden und dann zum Teil so inhaltlich ist natürlich auch immer so eine Sache. Wir schreiben zum Teil auch selber Inhalte, aber wir haben auch Kunden, da wird dann der Inhalt in Content-Form einfach auch zugeliefert.
Um zum letzten großen Punkt zu kommen. Uns interessiert natürlich ja auch die Messbarkeit von Ergebnissen und solche schönen Sachen wie Return on Investment. Lässt sich der ROI im Inbound-Marketing so wirklich messen? Und als Zusatzfrage, welche Kennzahlen sind denn wichtig für dich?
Ich würde sagen, der ROI im Inbound-Marketing setzt sich aus verschiedenen Teilen eben zusammen. Wenn du so betrachtest, am Ende hast du ja eigentlich das Inbound-Marketing bildet ja die komplette Customer Journey eigentlich ab. Also die ganze Reise von der Kunde interessiert sich für oder wird auf sein Problem aufmerksam, fängt an zu suchen bis hin zu, er entscheidet sich für eine Dienstleistung oder ein Produkt und kauft es am Ende auch und wird dann dein Kunde und sogar darüber hinaus. Da spielen ja dann verschiedene einzelne Kampagnen auch nochmal eine Rolle, die für dich dann eigentlich auch einen ROI liefern können. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist natürlich das, was dann am Ende Zählbares an Umsatz rauskommt, das Wichtige. Das heißt, so die groben Kennzahlen sind dann einmal so Traffic, Leads und Sales. Da kannst du allerdings nochmal sehr ins Detail reingehen und sagen, an welcher Stelle von dem Funnel haben wir jetzt über welche Kampagnen gearbeitet und haben nochmal eigene Kennzahlen. Wie zum Beispiel, dass du sagst, wenn du Traffic hast, dann kannst du auch auf die Verweildauer schauen und dann auf die Lead-Eintragerate. Damit weißt du schon erstmal, wie qualitativ war denn dein Content auch überhaupt. Das heißt, sowas sollte man sich auch anschauen, um zu bewerten, machen die Maßnahmen, die wir da an dieser Stelle jetzt machen, auch Sinn.
Unterscheidest du bei deiner Analyse dann auch nach den verschiedenen, wie kann man das aus? Also es gibt im AdWords-Bereich den Begriff PPC Channel Temperature, also nach Hitze letztendlich des Kontakts. Also dass du bei ganz kalten Leads zum Beispiel einen Podcast einsetzt oder Coupons oder Infografiken. Wenn sie schon ein bisschen wärmer sind, Live-Demos, Giveaways, Lead-Magneten wie E-Books etc. Und wenn es ein ganz, ganz heißer Lead ist, dann natürlich direkt ein Angebot anzubieten oder eine Demo-Version, also Free Trial zum Beispiel für 14 Tage oder nochmal ein Beratungsgespräch.
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil, den wir in unserem Inbound-Marketing-Workshop anbieten, dass wir ja auf die Content-Arten auch eingehen, welchen Content man dem Interessenten jetzt an welcher Stelle im Funnel anbieten sollte. Da gehen wir dann darauf ein, dass man halt in einer frühen Phase im Funnel eher halt Informationen braucht und in einem späteren Zeitpunkt ist es dann eher sowas wie eine Demo-Version oder ein Strategiegespräch. Genau, wie stark man das dann mit einsetzt beim Messen der Ergebnisse, das ist nochmal abhängig vom individuellen Fall. Wichtig ist, dass man wirklich für diese verschiedenen Phasen unterschiedlichen Content eben auch anbietet.
Ja, es macht sehr, sehr viel Sinn auf jeden Fall. Also den User dort abzuholen, wo er sich gerade befindet und ihn natürlich dann durch die verschiedenen Arten an Content Stück für Stück im Funnel weiter zu begleiten und ihn immer heißer auf dein Angebot zu machen.
Ja.
Nochmal eine konkrete Toolfrage an der Stelle. Welche Analyse-Tools verwendest du? Also nutzt du Google Analytics und was uns da halt wirklich sehr, sehr interessieren würde, welche Zahlen guckst du dir zum Beispiel in Google Analytics an? Also ist es die Verweildauer, ist es die Häufigkeit der Sessions, also wie häufig kommt ein Besucher wieder etc.?
Also dadurch, dass ich Chimpify nutze und das ein All-in-One-Marketing-Tool ist, sind da auch die Statistiken bereits drin. Das heißt, den Statistikbereich nutze ich eigentlich am häufigsten. Und da kommt es mir eigentlich darauf an, wie viele Besucher habe ich und wie lang bleiben die auf meinen Artikeln drauf, um einfach zu sehen, wie ist die Qualität davon. Und als nächstes auch zu sehen, wie viele tragen sich dann in meine Kontaktlisten ein. Das sind also die wichtigen Punkte. Ich nutze zusätzlich immer auch Google Analytics bei Webseiten. Einfach aus dem Grund, weil Google Analytics doch nochmal detailliertere Ergebnisse liefert im Bereich Statistiken. Ja, Verweildauer ist auf jeden Fall auch wichtig. Bounce Rate schaue ich mir an, weil man die dann auch immer je nach Seitentyp dann eben interpretieren muss.
Ja, richtig. Wenn du nur eine Landingpage gebastelt hast, die nur das Ziel hat, konvertieren zu sollen, dann wäre ja der einzige logische Schritt, wo der User weitermachen kann, entweder die Contact-Form auszufüllen oder eben nicht. Und dementsprechend wird bei Landingpages für ein Angebot die Absprungrate natürlich wesentlich höher sein, als könnte sich der User jetzt durch ein komplettes Blogarchiv etc. klicken.
Ja, richtig. Genau. Ja.
Im Podcast mit Sebastian ging Sebastian sehr stark darauf ein, dass er sich konkrete Ziele setzt zu Beginn, wenn er neue Produktideen testet und auch rigoros, wenn diese Zielkennzahlen nicht erreicht werden, dann auch Produkte oder Projekte wieder cancelt. Wie ist das bei dir? Ab wann rätst du dazu, dass es keinen weiteren Sinn mehr macht, um Zeit in Content-Erstellung zu stecken? Und an welchem Punkt weitest du die Content-Creation aus?
Es macht definitiv immer Sinn, in Content zu investieren und sich dementsprechend für seine Zielgruppe mit dem Content einfach zu positionieren. Die Frage ist einfach nur, wie viel sollte man in Content-Arbeit reinstecken? Mhm. Ich würde sagen, am Anfang der Zusammenarbeit oder wenn man gerade startet und seinen Relaunch durch hat und mit einem Inbound-Marketing-Kampagnen aufsetzt, dann sollte man erstmal mehr Content produzieren, sodass der Interessent auch sich über verschiedene Beiträge durchklicken kann und mehr Angebot zu sehen bekommt. Dann würde ich sagen, kann man das ein bisschen abflachen lassen, weniger Content-Arbeit machen, aber trotzdem regelmäßig was machen. Und dabei aber auch, würde ich sagen, dass man mehr auf Qualität schaut als auf Quantität. Das heißt, auch wenn man jetzt nur ein oder zwei Blogartikel dann im Monat bringt und die sind aber richtig in der Tiefe und bringen dem Interessenten so einen Nutzen, ist es vollkommen ausreichend. Wenn man die dann nämlich über seine Kanäle shared, hat man darüber eine viel höhere Aufmerksamkeit, als wenn man jetzt wöchentlich einen Blogartikel raushaut, der so halbwegs gut ist. Mhm. Genau, von dem her würde ich sagen, da kann man dann auch wieder ein bisschen zurückfahren, aber wirklich auf Qualität dann legen.
Ja, ist auch sehr, sehr spannend. Immer wieder die Frage, erstelle ich jetzt einen großen Blogartikel zu einem Thema, also so eine Art Cornerstone-Artikel, oder teile ich das Ganze in verschiedene kleine Bereiche auf oder in verschiedene kleine Artikel? Da zählen dann auch schon wieder so viele Sachen hinein. Wie ist man, also kann man SEO-technisch eine Vielzahl an Keywords abbilden etc.? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich würde da noch ergänzen. Also ein Artikel, der muss meinetwegen nicht unbedingt jedes Mal die 2000 Wörter haben, sondern auch ein Artikel, der nur 500 oder bis 800 Wörter hat, kann vom roten Faden und vom Mehrwert für den Nutzer sehr, sehr relevant sein. Einfach weil du ihn an der richtigen Stelle abholst, weil dem den Lösungsanweg so aufzeigst, dass er sich richtig reinfühlen kann und am Ende er einfach so ein Ergebnis mitnimmt, dass er sich entweder in weitere Artikel einträgt oder sogar dann noch einen Content-Upgrade herunterladen will. Genau, deswegen muss ein großer Artikel nicht immer von der Wortanzahl groß sein, sondern eigentlich von der Qualität her, da muss er groß sein.
Ja, wo wir auch schon wieder dabei sind, eben den User dort abzuholen, wo er sich befindet und das alles immer im Kontext zu betrachten.
Ja, genau.
Jetzt wirklich zum Abschluss, hätte ich gerne noch drei Tipps von dir. Deine drei goldenen Tipps. Also stell dir jemanden vor, der gerade relativ frisch startet, zum ersten Mal mit Inbound-Marketing in Kontakt geraten ist. Der weiß noch nicht, welche Ressourcen es gibt oder wo er sich die Ressourcen holen soll und wie er letztendlich direkt einsteigen kann in das Thema Inbound-Marketing. Welche drei Tipps hast du zum Abschluss für unsere Zuhörenden?
Tipp 1 würde ich sagen, ist, dass man das Marketing einfach ganzheitlich denkt und jetzt nicht sagt, ich mache jetzt nur einen einzigen Kanal und der muss laufen, sondern dass man wirklich versucht aufbaut, eine gute Grundlage, die Expertise schafft und darüber dann auch sagt, okay, dann können wir weitere Marketingkanäle ausprobieren und Marketingmaßnahmen machen. So dieser ganzheitliche Ansatz. Tipp 1. Tipp 2 ist, dass man sich wirklich überlegt, wer ist der Zielkunde und was kann ich dem für einen Mehrwert und Nutzen geben. Das zielt halt wirklich auf Inhalte ab oder auch auf das Angebot, was man einem macht. Mit dem Gedanken, ich will gar nicht wirklich verkaufen, sondern ich will einfach weiterhelfen und Nutzen stiften. Das ist eine, finde ich, eine wichtige Einstellung, die man mitbringen sollte. Und noch ein dritter Tipp, Ich würde sagen, mit Persönlichkeit kann man im Internet heutzutage noch viel erreichen. Also das Internet ist natürlich riesig groß und viele Webseiten zeigen sich einfach sehr anonym. Ich glaube, wenn man da mit Persönlichkeit herangeht, hat man einfach nochmal so einen USP, wie man sich abheben kann. Und genau, schafft einfach auch mehr Vertrauen den Interessenten, seinen Kunden gegenüber. Das heißt, auch Unternehmenswebseiten, würde ich sagen, dürfen von Persönlichkeiten geprägt sein und einzelne Mitarbeiter oder Geschäftsführer oder je nachdem, wer auch immer für welche Bereiche verantwortlich ist, einfach präsentieren und auch in den Mittelpunkt stellen.
Ja, das gibt den ganzen Unternehmen ja dann letztendlich auch eine Seele oder man kann es besser greifen, wenn man weiß, was für Individuen dahinter stecken, die letztendlich das Ganze jetzt machen. Ich hatte das zum Beispiel auch als Feedback zum Marketing Roadmap Podcast gehört, dass die Leute ja durchaus auch interessieren würde, nicht immer nur die Folgen zu präsentieren und über was gesprochen wurde und den Interviewpartner, sondern auch welche Personen denn hinter dem Podcast stehen. Und versprochen, das haben wir uns auf die Fahne gesetzt und werden das Stück für Stück nachholen, auch unsere persönliche Ebene mit hineinzubringen. Jan, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Was ich bei den Tipps vermisst habe, ist der Pitch nochmal zu dir. Also falls ihr Hilfe benötigt oder eine Expertenagentur beauftragen möchtet, dann guckt euch unbedingt Inboundly an. Ich hänge den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes. Geht auf Jan zu, sprecht mit ihm. Er hilft euch sehr, sehr gerne an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und würde mich wie immer sehr über Bewertungen und Abonnements freuen. Ihr könnt den Podcast auch sehr, sehr gerne teilen. Und Jan, ja, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Vielleicht ein Hinweis hier noch, dadurch, dass wir gerade über Persönlichkeit gesprochen haben, Personal Brand, wenn man auf janschulze-siebert.com geht, da findet man dann auch nochmal alle meine Projekte, die ich so im Internet mache. Einfach so Persönlichkeit zeigen, für seine Projekte auch dastehen. Und wer den Überblick haben möchte, der kann auch da nochmal nachschauen.
Das war nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis zum Schluss. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss, Jan.
Ciao.